doop, 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 doop. Hat letzte Woche Donnerstag schon irgendwie voll auf dem Herzen, so durch ein Evangelium mal wieder zu gehen. So und ja, da ist es auch bei geblieben. Also Markus-Evangelium. Und ich freue mich auf Markus. So, also heute kommt erstmal so ein Intro. Ne? So, aber dann ab nächste Woche, da jetzt los. Also Markus ist so ein sehr einfacher, gestrickter Mensch, auch in seiner Rede. Macht es kurz und knackig, hält es bündig, ne, ist nicht so ausschweifend und nicht so kompliziert. Von daher passt er gut zu mir. So ein, einfach gestrickt. Ist ein Fischer so, und trotzdem ja, ist er Hirte geworden und berufen von Gott. Ein Mann, der Jesus liebt. Ein Mann, der bis zum Schluss gekämpft hat. Ein Mann, der seinen Lauf auch verendet hat. Zum Guten. Und was ich an Markus Evangelium so mag, dass er eigentlich, ich weiß noch nicht, also er pickt sich nur so die Geschichten raus, so, ne? Also das ist irgendwie wie ein Actionfilm, wenn du da durchgehst, ne? So, man nimmt die ganzen spannenden Sachen und dann, so, also was, cool, nur Geschichten, ha! So, ne? Wir waren als letztes, sind durch Matthäus gegangen, und Matthäus, hat mehr zu den Juden des Evangeliums gesprochen. Ne? Das Evangelium von Matthäus spricht direkt zu Juden. Ne? Nimmt ganz viele alttestamentliche Verse raus und erklärt sie dann auf Jesus und auf die, dass es erfüllt ist und so weiter. So ist ein sehr theoretischer Brief zum Teil. Ne? So, Markus genau das Gegenteil. Markus Evangelium sagt er nicht so viel, was Jesus gesprochen hat, also geht da nicht so sehr drauf ein, sondern mehr, was Jesus getan hat. Jedes Evangelium, und das ist echt schön zu sehen, jedes Evangelium zeigt uns eine andere Seite, eine bestimmte Sicht, wie man Jesus anguckt. So, bei Matthäus war es zum Beispiel Jesus, der König der Juden, ne? So der Messias, der kommen sollte, der Verheißene. Bei Johannes, den hat man auch schon zum ist es, Jesus ist Gott, seine Göttlichkeit, seine Vollmacht. So, und bei Markus ist es Jesus als Diener. Ne? So, von daher wird uns hoffentlich so der Brief naja, ermutigen, so irgendwie Jesus in seine Fußstapfen zu treten, ne? So, zu sehen, wie schön es ist, Jesus zu dienen. Und vielleicht noch als Info, falls es für jemanden wichtig ist, das Evangelium von Markus ist an die Römer geschrieben. Von daher kommen wir auch gut mit klar, weil wir die Heiden sind. Wir wissen meistens nicht so viel über jüdische Traditionen und bla. Von daher war es bei den Römern auch so, die brauchten Action. So, von daher ist schön. So, freue mich. Und Markus hatte einen Lieblingsspot, habe ich rausgefunden. Das Wort sogleich. Ne? 35 Mal taucht das auf in seinem Evangelium. Sogleich. So, ne? Also ist ein Mann, der es auf den Punkt bringt. Ne? So wie mein Lieblingswort der Punkt ist. Ne? So, sogleich. Na dann, fangen wir mal sogleich an. Also, wer sich noch mehr interessiert an geschichtlichen Hintergrund, klar, der kann gerne meine Studienbibel haben. Mich hat das jetzt nicht so interessiert. Ne? So, von daher kann interessant sein, muss aber nicht. So, okay. Markus Evangelium 1, Vers 1. Anfang des Evangeliums von Jesus Christus, dem Sohn Gottes. Ne? Kurz und knackig fängt er an und sagt, hier fängt meine Botschaft an. So, hier fängt das Evangelium an, die gute Nachricht von Jesus. Ne? Und der Anfang von Jesus Christus, also Jahwe ist Rettung. Ne? Und unser König, Erlöser, ne? So, der Sohn Gottes. Und das ist echt cool, weil man das nicht so oft klar liest. So, Jesus ist der Sohn Gottes, so in einem Wort. Ne? So, aber Markus sagt uns das ganz klar. Nee, Jesus ist mehr als nur ein Prophet. Jesus ist mehr als nur ein Mensch gewesen. Nee, er ist der Sohn Gottes. Wie geschrieben steht in den Propheten. Siehe, ich sende meinen Boten vor deinem Angesicht her, der deinen Weg vor dir bereiten wird. Die Stimme eines Rufenden ertönt in der Wüste. Bereitet den Weg des Herrn, macht seine Pfade eben. Ja, so begann Johannes in der Wüste, taufte und verkündigte eine Taufe der Buße zur Vergebung der Sünden. Johannes, der Täufer, der den Weg ebnet für Jesus. Ne? Und es war krass, weil die Juden hatten 400 Jahre lang nichts von Gott gehört. Durch irgendeinen Prophet oder durch irgendjemanden, ne? Seit Malachi. So, und jetzt war die Zeit da, wo auf einmal jemand aufsteht und wieder ein Prophet da ist, der die Worte Gottes verkündigt. Ne? Johannes, der Prophet des Alten Testaments, der letzte Prophet. Ne? Und Johannes, so ein Freak, ne, mit hier Kamelhaaren gekleidet und ein Ledergürtel noch drum, so einen fetten, ne, so ein, und dann ja nur Honig essen, Wildhonig und Heuschrecken, ne, war bestimmt so ein Zotteltyp, ne, weil wenn du in der Wüste lebst, da ist nicht unbedingt der beste Friseur, ne, so ein, und wenn man ihn mal so in anderen Evangelien anguckt, dann scheint er schon so ein Typ zu sein, der sagt, was er denkt, ne. So, der nicht unbedingt der Sensibelste ist, so. So. Aber ihn, und das wissen wir ja durch, ich glaube, Johannes war das, ne? Oder Matthäus, Elisabeth, die, was waren das? Die Schwester von Maria? Cousine, ne? War auch schwanger, die hatte Johannes den Täufer drin, Maria hatte Jesus drin, und Maria nimmt sich mal eine Auszeit, 3 Monate, und zieht zu ihrer Cousine, zu Elisi, und dann begegnen sich und steht da im Heiligen Geist, fangen die Kinder an zu tanzen. Ne? So, und hier ist jetzt Johannes und was er predigt, ist, tut Buße. So, dreht jetzt um von eurem Denken, dreht um von eurer Herzenseinstellung, so, wendet euch euren Schöpfer zu und gebt zu, dass ihr Sünder seid, dass ihr in Sünde lebt. So, tut Buße, damit euch vergeben werden kann, Buße, nicht Buße, so, ne, damit euch vergeben werden kann. So, und es kann echt nur Gott sein, weil guckt mal, da ist ein Freak in der Wüste und die Juden leben, wie sie wollen. Ne. Da ist auch das Römische Reich noch und die Pharisäer und die Schriftgelehrten, ne, ihre geistlichen Leiter, so die nur an sich denken und ihre Kirche da bauen, ne, unabhängig davon, was Gott will. So, und oh, da ist so ein Typ da in der Wüste, ne, so ein Hippie, und das ganze Volk läuft in die Wüste, ne, geht ins Wasser, lässt sich taufen, so, und tut Buße. So, Gott ist da bei seinen Kindern, so, ne, und viele hätten bestimmt gedacht, wir sind vergessen. Ne, so, es hat 400 Jahre gebraucht, das ist eine lange Zeit, ne, viele Generationen. So, und trotzdem kommt Gott wieder und spricht in die Herzen und klopft an, so wie Jesus sagt, ich klopfe an, unaufhörlich, ne, an eure Herzen, so, und wartet nur, dass ihr aufmacht. Und das Volk ist bereit, das Volk wartet auf den Messias, und da ist es, so, und lässt sich untertauchen, tut Buße von ihren Sünden. Wie schön, so, und was habe ich denn hier geschrieben? Achso, und dann nur als Nebeninfo, bereitet den Weg des Herrn, macht seine Pfade eben. Hat er verkündigt. So, und früher war es so, wenn der König kam, ein König in eine Stadt wollte zu Besuch oder warum auch immer, so, dann hat er jemanden vorausgeschickt, so einen Boten. Und der ist geritten auf sein Pferdchen und hat überall angehalten, hat die Straße lang geritten, so, wo der König langfahren wird mit seiner Kutsche, so, und hat zu jedem gesagt, hey, mach den Pfad hier eben, mach die Schlaglöcher gerade, der König kommt. Bereitet alles vor, macht die Straßen frei, wenn es sein muss. Ne? Dass der König ungehindert und gemütlich so auf seinem goldenen Kütchen so ans Ziel kommt. Ne? So. Und das war Johannes seine Aufgabe, seine Mission, seine Berufung. So, die Straße zu ebnen, die Herzen zu ebnen. So, dem Volk zu sagen, bereitet euch vor auf den König, der jetzt kommt. So, ne? Macht euch bereit. So begann Johannes in der Wüste, taufte und verkündigte eine Taufe der Buße zur Vergebung der Sünden. Vers 5. Und es ging zu ihm hinaus das ganze Land Judäa und die Bewohner von Jerusalem. Und es wurden von ihm alle im Jordan getauft, die ihre Sünden bekannten. Johannes aber war bekleidet mit Kamelhaaren, trug einen ledernen Gürtel um seine Lenden und er aß Heuschrecken und wilden Honig. Und er verkündigte und sprach, es kommt einer nach mir, der stärker ist als ich. Und ich bin nicht würdig, ihm gebückt seine Schuhriemen zu lösen. Das war der niedrigste Job damals. Ich habe euch mit Wasser getauft. Er wird euch mit Heiligen Geist taufen. Und die Taufe ist super wichtig mit Wasser, ne? Aber die Taufe sagt ja eigentlich nur zwei Sachen aus. Und das ist ein Befehl von Jesus, dass wir uns taufen lassen, ne? Wenn wir das neue Leben empfangen haben. Genauso wie es ist ja okay. Jedenfalls, wenn wir unter Wasser getaucht, gedrückt werden und wieder hochkommen, dann bedeutet es, wissen wir alle, einmal, dass wir schon eine Entscheidung für Jesus getroffen haben. Ne? Und dass wir schon gereinigt sind, schon wiedergeboren sind. Und das ist einfach eine Bestätigung, ein äußerliches Zeichen, so wie ein Ehering. Ne? So, die andere Sache, Seite ist, dass wir damit, dass wir ins Wasser gehen, öffentlich und uns runtertauchen lassen, wieder hochkommen, ein Statement geben. Und zwar, ich identifiziere mich mit Jesus Christus. Nicht mehr ich, das Alte, sondern Jesus ist jetzt mein Herr. Ne? Und es ist so schön, ob wir nur im Wasser getauft sind oder nicht, das nimmt uns nicht die Rettung weg. Ne? Oder nur mit Wasser zu taufen, ne? Das rettet uns nicht, so wie viele das lernen leider. Ne? Ich habe mal so einen Film gesehen, es war so ein Wrestling-Typ, es war so eine Komödie, hab vergessen, wie es hieß, total durchgeknallt, aber der war halt Priester, ne? Also absolut nicht mit Jesus am Hut oder Gott oder so, aber war halt Priester, ne? Und dann hat er gesagt, musste mit jemandem zusammen ringen, glaube ich war das, oder hat einen Diener, ach, frag mich nicht, jedenfalls hat er eine Schüssel genommen und hat gesagt, hey du, ich kann nur mit dir zusammen dienen, wenn du getauft bist, ne? So, du musst Christ werden, baptized, so, und das war's, ne? Und es ist so traurig, dass das so heute immer noch so klar passiert. So, das ist ein anderes Evangelium, das muss klar sein, ne? Das muss man bei Wort nennen. So, nicht die Taufe rettet mich, sondern die Entscheidung, die ich vor der Taufe getan habe. Ne? Von daher ist es schade, wäre schön, wenn es so wäre. Dann würde ich meine Kinder nehmen, würde sie in den Fluss schmeißen, also natürlich festhalten, so und würde rausziehen und ich wüsste, die sind errettet. Ne? Denen gehört das Himmelreich, so, die sind von neuem geboren. Es wäre so einfach, oder? Ich würde mit Wasser hier durch die Stadt gehen und Leute bespritzen und sagen, Baptisten, Baptisten, du bist getauft, in Jesu Namen. So, alle sind errettet. Ne? So, ich würde für eine Regenwolke beten, bis sie kommt. Und dann sind alle gleichzeitig getauft. Ne? So, aber so leicht ist es halt nicht. Ne? Unser Herz muss umdrehen und sagen, nee, nicht mehr dieser breite Weg. Ich nehme jetzt einen neuen Weg. Ich will nicht mehr so denken, sondern ich will mein Denken verändern lassen. So. Und dann steigt man ins Wasser. Und das ist schön, oder? Du kommst zum Glauben und du entscheidest dich für Jesus, nimmst ihn an und dann bist du getauft im Heiligen Geist. Ja. Viele diskutieren da und die Taufe des Geistes, was ist das nur? Ich glaube, wenn ich Bibel so lese, dann ist die Taufe im Heiligen Geist der Moment, wo der Heilige Geist in mich kommt und ich verfropft bin, versiegelt. Ja. So, in dem Moment, wo ich eine neue Kreatur bin, wo der Heilige Geist Gott selber mit mir ist. So, das ist die Bestätigung. So, und dann kommt noch mal was anderes, der Geist auf uns kommt. Ne? Und dann empfangen wir Kraft und Geistesgaben und sind Zeugnis. So, aber ich will mich da auch nicht streiten, falls jetzt jemand hier anders denkt. So oder so, Jesus tauft uns im Heiligen Geist. Und uns muss das klar sein, ne? Also wenn wir hier durchs Evangelium gehen, dann bitte liest es, macht so Kopfkino. Ne? Stellt euch die Menschen vor, die Gesichtszüge, wie Jesus redet und so, dann wird es lebendig. Ne? So, dann ergibt das alles ein ganz anderes Bild. Und hier, die Menschen waren verloren. Ne? So wie Jesus sagte, ihr seid blinde Führer und ihr leitet Blinde. Was soll denn da rauskommen? Ne? Ihr stürzt beide in den Abgrund runter. So, ne? Und hier sind die Menschen und die ganze Gesundheit, ganze Gegend und ganz Jerusalem kommt da zu Johannes und sagt, ich bin berührt, ich möchte umdrehen, ich möchte Vergebung haben. So, ne, Johannes war ein Lehrer, das hieß in einem anderen Evangelium, in Johannes 1 zum Beispiel, Johannes hatte Jünger, so wie Jesus Jünger hatte. Ne? Er war, wenn du so willst, eine Art Apostel im Alten Testament. Ne? So, er hat den Weg Jesu gelehrt, so, hat auf den Messias wieder gewiesen, hat war auch Propheten, hat verkündigt, er kommt jetzt. Ne? So, und Und es ist einfach krass, seine Demo zu sehen. Da stell du dir mal vor, ganz Deutschland kommt zu dir. Ne? Nicht, um von dir errettet zu werden, weil das konnte Johannes nicht, aber kommt zu dir, um von Jesus zu hören, damit er sie errettet. Ist doch der Wahnsinn, oder? Stell mal vor, du bist ein Billy Graham, aber noch mehr als das. Ne? So, ganz Deutschland kommt zu dir hier an den Fluss, um zu hören, tu Buße, so, damit Vergebung erfährst. Und warte auf den Messias, der jetzt kommt. Wende dich zu ihm und lass dich von ihm taufen. So, das wäre der Hammer, oder? So, aber da kommt natürlich auch Stolz denn, ne? Wenn Macht da ist, dann ist noch Stolz da. So, aber guck dir den Typen an, so, der ist die Demut in Person. Ne? Jesus kommt zu ihnen und er sagt, ey, ich muss abnehmen. Ne, die Leute haben ihn angebetet und Johannes sagt, nee, ich muss abnehmen. Er muss zunehmen. Um ihn geht es ja eigentlich nur. Ich bin nur ein Wimpel, hier so eine Fahne, wo drauf steht, oder ein Poster, wo drauf steht, nächste Konzert am 23. Ne? Aber bei mir steht drauf, Jesus Christus, der Erlöser kommt. Ne? Und es ist so schön und so ein Vorbild für mich einfach, mit welcher Hingabe er seinen Dienst und seine Berufung nimmt. Ne? Seinen Platz. Und er ist so demütig, dass er sagt, hey, im Gegensatz zu ihm, ich bin so klein und so gering, dass ich noch nicht mal vor ihm knien darf und seine Schuhe löse, ne? Um ihnen die Füße zu waschen oder so. Und ich bin weniger wert als das, weil er so erhaben und riesig und mächtig ist. Ne? Das ist ein Nachfolger Jesu, in meinen Augen, der wirklich gottesfürchtig ist, der einfach ja nicht nur Gottes Liebe und sein Herz sieht, so für uns Menschen und seine Treue und seine Barmherzigkeit, ne, in die wir alle verliebt sind, sondern der aber auch ja, diesen gesunden Respekt hat vor Gott, ne? Diese Ehrfurcht vor diesem großen Schöpfer. Vers 9. Und es geschah in jenen Tagen, dass Jesus von Nazareth in Galiläa kam und sich von Johannes im Jordan taufen ließ. So krass, oder? Dass der Schöpfer sich taufen lässt, so. Ich verstehe es nicht. Ne? Warum musste Jesus sich denn bitte taufen lassen? Die Taufe der Buße. Jesus hatte nichts, wo er sich umdrehen musste, ne? Wo umkehren musste. Er ist von Geburt an den Weg Gottes gegangen. Ohne Sünde. Ohne schlechte Gedanken. Er hat nie seinen Eltern geflucht oder hat irgendwas gestohlen oder begehrt oder sonst irgendwas. Ne? Er hat sein Leben lang die Menschen geliebt und ihnen gedient. Ne? War demütig. Hat über Gott nachgedacht, anstatt über das, was jeden anderen so interessiert in der Welt. Ne? Hat seine Freude gehabt in dem Reinen. Er war heilig und gut. Aber auch er war Mensch, vollkommen. Und er kommt hierher und macht ein Statement. Ich identifiziere mich hier als Mensch. Ich identifiziere mich hier als Schöpfung. Ne? Und auch ich werde den Weg hier gehen. Und wenn Jesus sich schon taufen lässt, dann wir auf jeden Fall, oder? Und zum Glauben, wer noch nicht getauft ist, ich kann es echt nur ans Herz legen, kann sein, dass hier alle getauft sind, aber vielleicht die Zuhörer, ich lege es dir echt ans Herz, geh den Schritt. Wenn du den Schritt mit Jesus gegangen bist, dann gehört das einfach dazu. Das wäre, als ob ich meine Frau heirate und mich schäme für den Ring. Und totaler Schwachsinn, warum soll ich mich denn schämen für den Ring? Ich habe ja meine Frau geheiratet. Ne? Sondern mit Stolz gehen wir ins Wasser und mit Stolz kommen wir auch raus. Ne? Ich bin neu. Jetzt gehöre ich zu Jesus, zu Gottes Volk. Und Jesus, ja, das ist Demut. Er lässt sich demütigen und geht ins Wasser und lässt sich untertauchen von Johannes dem Täufer. So in Vers 10. Und sogleich, als er aus dem Wasser stieg, da sah er den Himmel zerrissen oder geöffnet, kommt auf die Übersetzung an, und den Geist wie eine Taube auf ihn herabsteigen. Was für ein Statement, oder? Warte noch. Und eine Stimme ertönte aus dem Himmel: Du bist mein geliebter Sohn, an dem ich wohlgefallen habe. Ne? Und da ist der Unterschied, ne? Jesus Göttlichkeit. Er steht im Wasser, so wie alle im Wasser standen. Er wurde untergetaucht, wie alle untergetaucht waren. Aber als er aus dem Wasser rauskommt, zerreißt der Himmel, wie auch immer das aussah. Und der Geist kommt wie eine Taube runter. Der Heilige Geist. Und Gottes Stimme ist hörbar, so für alle. Das muss so krass gewesen sein, ne? Die ganzen Leute, ich glaube, da war es Da waren ja zigtausende von Menschen da an dem Jordan, haben gewartet. Auch die Pharisäer standen da, lesen wir im Evangelium, und die Sadduzäer und Römer, Soldaten, die aufgepasst haben, dass da nicht irgendwas Komisches ist. Ne? So, und dann hörst du als normalsterblicher Mensch die Stimme Gottes. Ne? Und hier nimmt Gott ein Statement und sagt, das ist mein Sohn. An dem habe ich wohlgefallen. Und das ist doch krass, oder? Dass trotzdem die Masse von denen, die da standen und das gehört haben, gerufen haben, kreuzige ihn. Wir wollen den nicht. Der gefällt uns nicht als König. So, wir wollen einen anderen Retter, der besser ist als der. So. Ich finde es so schön, wie hier beschrieben ist, wie der Geist auf ihn kommt. So, wie eine Taube. Sanft. So demütig. Unschuldig. Ne? So ganz leicht und nicht beängstigend. Ne? Wer hat Angst vor einer Taube? Außer vielleicht vor Krankheiten, die sie mit sich bringt. Aber sonst, vor einer Taube hat man keine Angst. So, ne? So, die Guten und die kommen und die sind eher knuffig. Ne? Die fütterst du eher noch. So, ja, nicht alle. Manche hassen Tauben. Ich nicht. So, ne? Und das ist so schön, oder? Wie Gottes Geist halt kommt und so offenbart er sich auch in meinem Herzen. Ich glaube, in euren auch, oder? Er könnte auch als Adler kommen. Ne? So ein groß und mächtig und erhaben, wo du ne? Angst hast. Oder als Flugsaurier. Ne? So, wo alle panisch umherrennen. Oder als Elefant. So, ne? Aber der Geist ist nicht so, oder? Der Geist fällt nicht auf mich und zermatscht mich und ich habe keine Wahl mehr, als im Wasser zu bleiben im Heiligen Geist, sondern er lässt mir die Kontrolle. Ne? Und wenn der Geist auf mir ist, so wie in der Apostelgeschichte, ne? Sie beten und sie sind ruhig, sie preisen Gott und sie erforschen zusammen in Gottes Wort, studieren die Bibel, ne? Und warten auf die Prophezeiung, die Jesus gesagt hat, ich werde kommen und euch Kraft geben, wenn mein Geist kommt. Ne? Und sie sitzen da in der Gemeinschaft und der Heilige Geist kommt auf sie. Ne? Und dann ist der Moment da, wo ihr Dienst beginnt, wo sie raus sind und fertig sind, ne? Wo sie auch die Autorität und Kraft haben. Und das ist so schön, weil auch auf Jesus kam der Geist. Ne? So, und davor war der Geist in ihm. Klar, er ist ohne Sünde, da gibt es keine Trennung von Gott. Ne? Aber auch Jesus, da musste der Geist draufkommen. Ne? Und gucke, was passiert, wenn der Heilige Geist auf einen kommt. In Vers 12. Und sogleich treibt ihn der Geist in die Wüste hinaus. Was? Da kommt jetzt endlich der Heilige Geist, jetzt fängt der Dienst endlich an. Und was passiert? Gott schickt ihn in die Wüste, um ihn zu versuchen. 40 Tage lang ohne Essen. Ja. Toll. Dafür habe ich gebetet. Aber diese Zeit der Prüfung ist super wichtig. Ne? 40 ist immer eine Zeit des Gerichts oder der Prüfung in der Bibel. Wenn du guckst und irgendwo taucht 40 auf, so wie 40 Jahre in der Wüste. Das war eine Prüfungszeit. Ne? So, und auch eine Gerichtszeit bei fast keiner von denen hat es ins verheißene Land geschafft. Ne? So. Oder Mose. So ein 40 Jahre ist er fast ein König. Ne? So, und dann entscheidet sich für Gott und haut ab. Ne? Und ist 40 Jahre lang ein Hirte. Ne? Eine Zeit der Prüfung. Eine Zeit, wo er Demut lernt, klein wird. Ne? Lernt, dass er nicht so groß und mächtig ist. Ne? 40 Jahre später kommt Gott zu ihm und der Geist kommt auf ihn und er gibt eine Berufung. Ne? Und Mose steht da demütig und sagt, wie sollte ich das tun? Wer bin ich? Also die Zeiten sind wichtig. Und auch Jesus musste durch diese Wüstenzeiten gehen, durch diese Versuchung. Wie es im Hebräerbrief steht, er wurde in allem versucht, doch ohne Sünde. Deswegen versteht er uns. Weil wir werden auch in allem versucht, wie er, aber mit Sünde leider. Aber er versteht's. Er weiß genau, wie wir uns fühlen, wenn wir durch schwere Zeiten gehen. Wie wir uns fühlen, wenn es trocken wird, wenn wir das Gefühl haben, wir gehen durch ein Tal und durch ein totes Schaffen. Er weiß genau, weil er das Gleiche durchmachte. Und es ist so interessant zu sehen, dass der Heilige Geist ihn in die Wüste bringt, ne? Führt. Also es ist wichtig, es ist Gottes Wille. Und er war 40 Tage dort in der Wüste und wurde von dem Satan versucht. Die Geschichten kennen wir, die werde ich jetzt nicht nochmal erwähnen. Wer es nachlesen will, oben steht wo, was wie. Wurde von dem Satan versucht und Er war den wilden Tieren und die Engel dienten. Er war bei den wilden Tieren und die Engel dienten ihm. Super wichtig für ihn. Warum? Weil auch Jesus hat eine Zeit bekommen, wo er sich entscheiden durfte, welchen Weg er nun wählt. Das war der einzige Grund, warum Satan ihn versucht hat. Satan wollte ihn für einen breiten Weg gewinnen. Und doch Jesus musste sich entscheiden. So, gehe ich den schmalen Weg oder gehe ich den breiten Weg? So, wähle ich Gottes Willen oder wähle ich meinen Willen? Jesus musste sich auch täglich dafür entscheiden, täglich sich selbst kreuzigen, täglich sich selbst sterben. Weil auch er war vollkommen Mensch. Ansonsten wäre er nicht versucht worden. Wenn er nicht die Wahl gehabt hätte, sich zu entscheiden. Auch im Garten Gethsemane siehst du, dass das Jesus vollkommen Mensch war, so wie er vollkommen Gott war. So, wo er sagt, ich will diesen Kelch nicht trinken. Ne? Das ist ein Statement. Das ist der Wille Jesu gewesen in dem Moment. Wo er sagt, ich kann, das ist nicht mein Wille. Ich habe Angst davor, ich will nicht getrennt werden von dir. So, das ist nicht mein Wille. Ne? Aber wo er trotzdem sich für den schmalen Weg entscheidet, für Gottes Willen und sagt, aber nicht mein Wille, sondern dein Wille, Vater. Deswegen werde ich den Weg gehen. So, weil es nicht interessiert, was ich will, sondern was du willst. Also siehst du, dass Jesus genau die gleichen Kämpfe hatte wie wir. Ne? Und ich bin so dankbar, dass er so treu war und so. Er hat sich nicht bejammert, sondern er ist den Weg gegangen, weil er wusste, warum er den geht. Ne? Er wusste, warum er sich entscheidet, so jeden Tag, für Gottes Willen. Ne? So, das kann auch uns helfen. Ne? Und wenn Gott die Versuchung zulässt, den Versucher in dein Leben lässt, dann um dir zu zeigen, um dir zu zeigen, wie dein Herz aussieht, um dich breit zu machen, so um dich zu stärken. Von daher lass uns nicht Angst davor haben, sondern erkennen, worum es da wirklich geht, wenn Satan unser Leben spricht. Das ist nichts Schlimmes. Wir müssen auch noch nicht mal Angst haben vor ihm. Weil er rennt vorm Gehege rum und sucht, wen er verschlingen kann, aber ins Gehege kommt er nicht. Deswegen sagt auch Jakobus, glaube ich, oder Petrus, Petrus war das. Wäre der, hab vergessen, wie es genau war. So, sagt Nein zur Sünde und sagt, er muss fliehen, so ungefähr. Ne? Kennt ihr den Vers? Ja. Also der Geist kommt jetzt auf ihn, bis dahin war er ruhig und kaum gesehen und gehört, aber jetzt kommt der Heilige Geist auf ihn und er kommt in die Prüfungszeit, wo er sich nochmal entscheiden muss und er entscheidet sich für uns Menschen und jetzt kommt sein Dienst. Vers 14. Nachdem aber Johannes gefangen genommen wurde, ne, der wurde dann geköpft, also das ist jetzt ein Jahr später, das siehst du in den anderen Evangelien, nachdem aber Johannes gefangen genommen worden war, kam Jesus nach Galiläa und verkündigte das Evangelium vom Reich Gottes und sprach, die Zeit ist erfüllt und das Reich Gottes ist nahe. Tut Buße und glaubt an das Evangelium. Ich finde schön, dass Markus das hier als erstes erwähnt, bevor die ganzen Wunder und Zeichen kommen, die Jesus tut. Dass Jesus seine Hauptaufgabe hier auf Erden war, zu verkündigen. Das Evangelium, die gute Botschaft, die Rettung. Dass all die Zeichen Wunder aus dieser Verkündigung herauskamen. Ne? Ich habe so viele Christen erlebt in meiner Zeit mit Jesus, die so fixiert sind auf diese Zeichen Wunder und dabei diese frohe und gute Botschaft vergessen. Ne? Irgendwie stehen die Geistesgaben so sehr im Vordergrund, dass Jesus selber kleiner wird und unwichtiger. Ne? Weniger und weniger eine Botschaft ist, sondern es geht mehr um Werke tun, glauben und machen und das und jenes. Ne? Aber so ist es gar nicht. Ne? Sondern wir sollen ja glauben und wir sollen umkehren und die Geistesgaben kommen von alleine dann, wenn wir in Jesus sind. Ne? Und wenn wir uns ausstrecken und treu sind in diesen kleinen Sachen, die er uns gibt. Und auch Jesus ging es mehr um die Seelen als um die Größe der Wunde. Jesus geht durchs Land und sagt, dreh um, und glaub an das Evangelium. Ne? Und das macht auch jetzt noch. Ne? Und das ist auch unsere Botschaft. Das ist, warum wir hier sind. So, und er hat uns hier gelassen, um zu verkündigen das Evangelium und dann die zum Glauben kommen zu taufen. Das heißt, sie so weit zu begleiten, dass sie so reif sind, dass sie sagen, für mich gibt es nichts anderes mehr. Ich lebe jetzt öffentlich dieses Jesus. Ne? Und zu Jüngern zu machen. Ne? Die, die zum Glauben gekommen sind, weiter zu begleiten und zu dem Punkt zu bringen, wo sie ohne fremde Hilfe selbstständig in der Lage sind, zu Gott zu kommen, von ihm zu hören, von ihm geführt zu werden. Ne? So. Wenn der Punkt erreicht ist, dann ist man Lehrer geworden. Oder jemand, der führen kann. Weil man ohne menschliche Hilfe Jesus sucht, seinen Willen sucht und Kraft von ihm empfängt und Weisheit. Ja, das ist in dem Moment, wo wir rausgehen und wo wir Verkündiger werden von der Wahrheit, so uns jemand anderes beschenken damit. Dass wir unser Leben investieren in die Person, dass auch diese Person weiß, wie es gerade den schmalen Weg geht, ne, und Gott findet. So, das, was Jesus hier ruft, ist, tut Buße und glaubt an das Evangelium. So, also, was Praktisches und was Praktisches. Im Grunde sagt er, dreh um von deinem Denken und von deinem Weg jetzt. So, ne, kehr, dreh dich zu Gott und zum schmalen Weg. So, und lebe dein Glauben. Weil wenn ich glaube, wenn ich wirklich glaube vom Herzen her, dann ist es für mich Realität geworden. Ansonsten ist es noch ein Hoffen oder ein was auch immer. Ne? So, aber wenn ich wirklich glaube, so, dann ist es so. Da brauche ich mich nicht bemühen. Ne? Glaube ist was Praktisches. Glaube ist sowas wie die Liebe. Ne? So, die Liebe ist eine Entscheidung, die man trifft, egal wie man sich dabei fühlt. Ne? So eine Entscheidung, die man nicht kippen will, sondern das bleibt so. Auch wenn der andere Feind ist. Ne? Genauso ist Glaube was, wo ich nicht für kämpfen muss im Gebet oder so. So, wenn ich wirklich glaube, so, dann sind da Werke da. Dann tue ich's. So wie ich glaube, dass Jesus am Kreuz gestorben ist und so wie ich glaube, dass Jesus wiederkommt und da ich es glaube, erwarte ich ihn auch. Ne? So, das ist für mich nicht fern, sondern das ist nah. So, von daher sagt Jesus auch, prüf dein Glauben. Also prüfe, ob du wirklich das auch lebst und tust, wovon du überzeugt bist. So, prüfe dein Glauben und das kann man darin machen, indem man sieht, ob man die Werke da drin sieht. Zum Beispiel für uns der Fall, und das mache ich nicht, um Geld zu bekommen. Gott sorgt super für uns, wir müssen nicht hungern. So, also ich brauche kein Geld von euch jetzt. So, aber ne, wir leben auf Spendenbasis, Dorot und ich. So, wir rühren das Geld hier unten nicht an. So, wir erzählen niemandem, was wir brauchen. So, sondern wir haben uns entschieden dafür, weil Gott es so bestätigt hat, in unserer Ansicht her, dass wir einfach seinen Willen tun, seinen Dienst tun und er sorgt für alles, egal was kommt. Und das macht er seit 10 Jahren. So, und aber da brauchst du Glauben zu. Ne? Hätte ich nur Vertrauen drauf oder die Hoffnung, so, dann würde ich mir Sorgen machen. Wo kriege ich denn morgen Essen her? Ne? So, aber wenn du es glaubst, dann machst du deinen Dienst und ich persönlich kümmere mich fast nie um Gedanken, verschwende ich fast kaum Gedanken dran, wie ich Miete zahle oder so. Das ist ein Geschenk, finde ich. So ein, weißt du, ich mache mein Ding und ich weiß, das ist der beste Chef und selbst wenn die Wirtschaft hier krachen geht, also seine Wirtschaft auf keinen Fall. So, ne? Ich meine, ich brauche nur das tun, was ich tun soll und Gott selber weiß, was ich brauche. Das ist befreiend. Ne? So klar, lebendiger Glaube ist Frieden und Freude, ist Befreiung. Ne? Und dann gibt es aber andere Sachen, wo ich von überzeugt bin, wo ich aber diese Werke nicht sehe. Ne? Wo ich merke, oh, da vertraue ich Gott nicht. Ne? Wo ich merke, ich glaube zwar der Theorie, aber ich kann diese Theorie nicht in meinem Leben sehen. Ne? So. Also ich glaube mein Glauben nicht. So. Und auch da ist schön zu sehen, dass Gott da zu uns ruft, halt so, dann komm zu mir, wenn dir Weisheit mangelt oder wenn du Kraft brauchst. Ne? Ich bin auch der Tröster. Ich möchte dich zum Wachsen bringen. Und in den Sachen, wo mir der Glaube fehlt, da ersetzt Gott das. Weil ich mich abhängig mache und weil ich es zugebe. Ne? Und es ist so schön, dass Gott nicht erwartet, dass wir Jesus Christus sind. Ne? So, aber dass er erwartet, dass wir Jesus Christus an erste Stelle setzen und ihn Abhängigkeit zu ihm halt wandeln. Ne? Weil er ist der Glaube, der alles lebt und tut. Von daher, tu Buße und glaub. Ja. Gib zu, dass du ein Sünder bist. Gib zu, dass was falsch läuft. Und tu es nicht mehr. Und dann lebe das, was richtig ist. Und weiter geht's. Wir machen nur noch bis Vers 20. Und dann nächste Woche kommt Action. Hoffe ich. Mal gucken. Als er aber am See von Galiläa entlang ging, da sah er Simon und dessen Bruder Andreas. Ja, die warfen, also Simon ist Petrus, ne? Die warfen das Netz aus im See, denn sie waren Fischer. Und Jesus sprach zu ihnen, folgt mir nach, und ich will euch zu Menschenfischern machen. Da verließen sie sogleich ihre Netze und folgten ihnen nach. Und wenn du den anderen Evangelium mal guckst, dann wirst du sehen, wenn in Johannes 1, können wir mal machen, Johannes 1, Vers 35. Fertig. Am folgenden Tag stand Johannes wiederum da, also der Täufer, und zwei seiner Jünger. Und indem er auf Jesus blickte, der vorüberging, da sprach er, oh, siehe, das Lamm Gottes. Und die beiden Jünger, die Jünger Johannes, hörten ihn reden und folgten Jesus nach. Als aber Jesus sich umwandte und sie nachfolgen sah, da sprach er zu ihnen, hey, was sucht ihr? Sie sprachen zu ihm, Rabbi, das heißt übersetzt Lehrer, wo wohnst du? Er spricht zu ihnen, ja, kommt und seht. Ne, also Jesus lädt sie mit zu sich ein. So. Sie kamen und sie sahen, wo er wohnte und blieben jenen Tag bei ihm. Also an dem Tag waren sie Gäste. Es war aber um die 10. Stunde. Andreas, der Bruder von Simon Petrus, war einer von den beiden. Also es ist schon mal interessant, dass Andreas war ein Jünger von Johannes dem Täufer. Ne? So ein, auch er hat gewartet auf diesen Messias. Und dann sieht er den Messias und das ist so schön, weil er, haben nicht alle gemacht von seinen Jüngern, aber das kommt später. So ein, aber er verlässt seinen Johannes den Täufer, seinen Lehrer, ne? Und sagt, okay, dann tschüss Johannes, so dann gehe ich jetzt zu dem, um den es eigentlich geht. Ne? Und der wird ein Jünger von Jesus. Und es ist schön, weil er war da mit Jesus und er hat ihn gehört und er hat auch geglaubt. Ne? So ein, aber dann ist er wieder zurück. Ich werde jetzt doch nicht weiterlesen, so ein, aber könnt ihr selber heute Abend machen. So ein, aber jedenfalls ist Andreas wieder zurückgegangen. Und wenn du weiterliest dort, kommt zu Petrus, zu seinem Bruder und sagt, hey Petrus, der Messias ist da, los, du musst kommen. Und auch Petrus kommt und bestätigt, du bist der Messias und glaubt. Ne? So, aber dann gehen sie wieder zurück an ihre Arbeit. So, und das ist der Moment, wo Jesus sie hier trifft. Ne? So, also sie haben von dem Messias gehört durch Johannes den Täufer. Ne? So, dann ist Jesus in ihr Leben gekommen, sie haben ihn angenommen als Messias und haben ihr Leben gelebt als Christ, wenn du so willst. Und jetzt kommt der dritte Punkt der geistlichen Reife. Jesus kommt wieder zu ihnen, aber diesmal möchte, dass er der Heilige Geist auf sie kommt. So, diesmal möchte er sie zur Nachfolge berufen. Ne? Und er sagt, verlass alles, was du hier hast und jetzt komm in meinen Dienst. Ne? So, und das ist schön, oder? Es geht bei uns ja auch so. Wir sind sozusagen Johannes der Täufer. So der den Weg bereitet in den Herzen der Menschen, der zu den Menschen geschickt wird und sagt, ey, tu Buße. So ein, ne? So ein, kehre um zu deinem Schöpfer. So ein, der möchte dir vergeben. Ne? Und, aber du findest es nicht bei mir, ich kann dir nicht helfen, ich kann nur reden, was Gott mir sagt. Ne? So ein, du musst selber zu Jesus Christus gehen und dich von ihm taufen lassen. Ne? Der Mensch entscheidet sich für Jesus Christus, empfängt einen Heiligen Geist, empfängt neues Leben. Ne? So, und dann kommt Jesus irgendwann in das Leben rein und sagt, und jetzt möchte ich es intensiver, ich möchte dass du mir nachfolgst. Und ich könnte wetten, bei jedem von uns ist so die Geschichte so abgelaufen. Bei manchen ist die Zeitspanne vielleicht kleiner. Ich bin zum Glauben gekommen und das war alles irgendwie eine Wurst, keine Ahnung. Ich hatte davor nie von Jesus gehört und bumm, war ich Mitarbeiter in der Gemeinde. So ein Gleichberufung rein. Ein halbes Jahr später war ich Assistenzpastor schon. Also vom Küken dann zur Henne, wollte ich gerade sagen. Zum Kükerich. Und bei anderen, habe ich Geschichten gehört von früheren Schwestern, die sind christlich aufgewachsen, haben von diesem Messias gehört, von diesem Rettender und haben das auch nicht abgelehnt, sondern geglaubt. Und dann irgendwann haben sich aber entschieden, zu Jesus persönlich zu gehen und haben das Leben hingegeben, aber haben trotzdem ihr Leben normal weitergelebt. Und Jesus hat dann nicht sehr viel Wirkung gehabt oder man hat Jesus nicht viel wirken lassen. Aber dann kam wieder der Moment, wo Jesus nochmal angeklopft hat und gesagt hat, du, jetzt möchte ich, dass du es ernst machst. Ich möchte, dass du meinen Weg gehst. Und ich bin dankbar für jeden Bruder und für jede Schwester, die aus dem Boot rausgesprungen ist und gesagt hat, na klar, ohne nachzudenken. Das sind die dich selber erbauen, oder? Das sind die im Geist sind, die, wo du Jesus siehst und hörst. Wo du sagst, so, mit dem bin ich ganz zusammen. Die haben verstanden, worum es geht. Und so auch hier, so ein Andreas und Simon bei der Arbeit. Folgt mir nach und ich will euch zu Menschenfischer machen. Also zu Evangelisten. So, das ist auch die Berufung, die wir haben, ne? So ein Menschenfischer sein. So, wir haben unser Netz bekommen, die Wahrheit. Ne? Und diese Wahrheit müssen wir nicht verfälschen oder müssen wir nicht irgendwie so zu den Menschen laut bringen, dass sie manipuliert werden, ne? Oder beredet werden. Sondern das, was wir machen, ist, wir nehmen das Wort und wir werfen es aus. Und da ist es. Und wenn ich ein Fischer bin und mein Netz auswerfe, kann ich habe überhaupt keine Fähigkeiten dazu, zu dem Fisch da ins Netz zu kriegen. Ne? Los. Ne? Sondern was passiert? Ich als Fischer werfe mein Netz aus und das war mein Job. Und dann warte ich. Und Gott schickt die Fische ins Netz. Ne? Und dann muss ich das Netz einziehen und mich um die Fische kümmern. Zum Glück müssen wir uns nicht gegenseitig auffressen, aber ist schön. Jesus kommt und gibt ihnen eine Berufung. Er sagt, ich möchte euch berufen. Mit einem Ruf, der sich um andere dreht. Also seid ihr bereit, euer Leben, euer Boot zu verlassen und in meins einzusteigen. So, seid ihr bereit, eure Familie und euren Halt, eure Zukunft, eure Träume und Visionen stehen zu lassen und einfach mir zu folgen, blind im Vertrauen. Und sie sagen, na klar, ohne Fragen. Lassen alle stehen und liegen und hauen ab. Ist cool. Und wenn du weiterliest, dann, wenn Jesus wieder auferstanden ist, da sind die Jünger im Boot und fischen. Und Jesus ist schon da und macht Frühstück. Und Petrus sieht seinen Jesus und so wie er halt ist, und springt rein, ohne nachzudenken. Und ist vor seinem Jesus und kann es gar nicht fassen und glauben und Jesus gibt ihm eine neue Berufung. Er sagt, und jetzt weide meine Schafe. Jetzt bist du ein Hirte, ein Pastor. Und ich möchte, dass du diese Berufung jetzt lebst. Und auch das macht Petrus. Von daher ist er kein Menschenfischer mehr, obwohl er das manchmal ist, wenn er auf Missionsreise geschickt wird oder zu den Heiden geschickt wird. Aber sein Hauptjob war dann nicht mehr die Evangelisation der Heiden oder Juden, sondern seine Hauptaufgabe lag in der Gemeinde. Ne? Und in der Gemeinde außen drumherum. Ne? Er hat sich um die Schafe gekümmert. Und auch das ist wichtig. Ne? Ich habe so oft gehört, wir müssen alle Gemeinde gründen, wir müssen alle oder alle Menschenfischer sein oder so, aber das stimmt biblisch schon gar nicht so, weil die Bibel uns ja lehrt oder Paulus uns sagt, werdet nicht alle Lehrer. Ne? Jeder hat eine bestimmte Berufung. Manche sind auch nicht Evangelisten, weil er sagt, den einen gibt er die Gabe der Evangelisation, den anderen gibt er eine ganz andere Gabe. Zum Beispiel der Sprachenreden oder des Glaubens oder was auch immer. Ne? Der Heilung oder der Auslegung. Von daher ist es so schön, einfach, was müssen wir machen? Wir müssen echt nur mit Jesus ihm nachfolgen und wir kriegen die Berufung. dann ist es egal, was eine dumme Schwester oder ein dummer Bruder sagt. Ne? Und ich hatte schon viele Schwestern und Brüder, die mir irgendeine Berufung aufdrücken wollten. So. Aber das hätte ich aus eigener Kraft machen müssen. So, von daher ist es doch besser, auf Gott zu hören. So. So, jetzt lese ich noch weiter. Vers 18. Da verließen sie sogleich ihre Netze und folgten ihm nach. Und als er von dort ein wenig weiterging, da sah er Jakobus, den Sohn des Thaddäus, und seinen Bruder Johannes, die auch im Schiff waren und die Netze flickten. Ne, war ein Großbetrieb. Also die waren nicht arm. So ein, nicht unbedingt, sagen die Bibelforscher. Ich weiß nicht, woher sie es wissen. Mir ist es egal. So ein, jedenfalls, was mich interessiert, Jakobus und Johannes sitzen auch im Boot, sind Fischer. Ne? Und sind gerade bei der Arbeit. Und zugleich berief er sie und sie ließen ihren Vater Zebäus samt den Tagelöhnern im Schiff und folgten ihm nach. Ja. Das sind die Menschen, die Jesus bereit benutzen kann. Das sind die Herzen, die Gottes Reich braucht. Ja. Das sind doch die Herzen, für die ich bete, dass Gott sie in die Gemeinde bringt. Ja. Leute, die, wenn Gott ruft, alles aufgeben und sagen, du bist mein Ziel. So. Und guckt ihr Leben an und was für ein Segen, und das hat sich belohnt gemacht. Und nicht nur das, allein für mich hat sich das schon gelohnt, dass die alles verlassen haben. Sogar ihrem Vater. Ne? So, dass die Jesus an erste Stelle gesetzt haben, weil ich lese ihre Geschichte und ich selber bin ermutigt. Ne? Oder überführt. Kommt drauf an, an welchen Tag ich sie lese. Es lohnt sich, sein Leben zu geben für den anderen. So. Aber ich finde es auch schön, dass wir auch in dem Bereich echt entspannen können, weil es ist biblisch. Man sieht es hier, wie Jesus beruft. Ne? In eine Vollzeitmission oder in einen vollzeitlichen Dienst. Ne? So. Dass er das nicht von jedem erwartet, zu jeder Zeit. Ne? Habe ich oft gehört. So. Du bist Christ, du bist von neuem geboren, dann musst du jetzt aber auch alles aufgeben und Missionar sein. Ne? So, aber es ist nicht biblisch, es ist überhaupt nicht so, wie Gott Menschen in die Mission beruft, ne? Sondern die haben ihr Leben weitergelebt, auch mit Jesus, ne? So, also entspann dich, so, und wenn es gerade dran ist, Studium zu machen und nicht die großen Dienste zu haben, so, und dann entspann dich, dann ist es doch genau das, was du gerade machen musst, so, ne? Dann ist es gerade der Platz um Gottes Wille, so, wo er dich haben möchte. Und manche Menschen beruft Gott nie in diese vollzeitliche Nachfolge, wo man auf alles verzichten muss, wenn er das will. Ne? So, wo man kein eigenes Recht mehr hat auf, wie sieht mein Leben aus? Und klar, meine Träume und Wünsche. Ne? So, aber manche Menschen, ihre Berufung ist, dieses eine Talent, das er ihnen gibt, gut zu verwalten. Ne? Licht zu sein in der Familie, Licht zu sein auf Arbeit, Licht zu sein in der Gemeinde, Licht zu sein unter den Heiden, so ihn kennenzulernen, an ihn, in ihm zu wachsen und in eine Gemeinde sich einzubringen. Ne? So dort abhängig zu sein vom Heiligen Geist. Ne? Also, ob du nur eine Berufung kriegst, wie Billy Graham oder Chuck Smith oder sonst irgendwelche, ne? Oder eine Berufung kriegst wie Andreas, von dem man nicht mehr hört, so der in der Gemeinde treu war mit seiner Familie und allem, so, ne? So oder so tun wir Gottes Willen und sind ein Wohlgeruch. Und ich persönlich wünsche mir 10 Talente. Aber Gott kennt mein Herz und er will mich beschützen. Und wenn er weiß, wie treu ich bin mit dem, was ich habe. Stell mir vor, Gott lässt nicht zu, dass dir eine Situation passiert, wo du einfach nicht mehr widerstehen kannst und du stolz wirst. Ne? Zum Beispiel sagen wir mal wirklich, du gehst raus und erzählst den Leuten, alle kommen zum Glauben. Oder ich. Dann habe ich eine Gemeinde von 50 Leuten oder mehr. Ne? So und auf einmal überhebe ich mich. Ne? Und werde stolz. Und denke, oh, das ist meine Kraft. Ne? Und höre im Fleisch dann am Ende auf. So, Gott beschützt uns und er gibt uns das, wofür wir gemacht sind. Das, was uns nicht zerreißt. So, ne? Und wenn ich nur ein Talent habe, dann will ich das investieren, so gut wie es geht. Und oben stehen und auch mir wird er auf den Schultern klopfen und sagen, guter und treuer Knecht. Und hier hast du deinen Lohn. So. Und was ich auch schön finde, wenn du die Gleichnisse dann siehst von Jesus, so, dass egal, ob jemand viel gearbeitet hat oder nur eine Stunde noch am Abend, ne, die Leute auf dem Feld da, die Erdbeeren gesammelt haben oder was auch immer, so, ne, so, dass wir alle den gleichen Lohn im Endeffekt bekommen. Ne. So, dass Gott geht es echt nur ums Herz und wie treu wir sind mit dem, so, was wir haben und was wir sind in seinem Willen. Ne. Also freue mich schon auf nächste Woche. Spannend. Geht es dann weiter? Ja, ich danke dir, dass du uns berufen hast. So, ja, und ich bete darum, dass du viele von deinen Kindern rufst, so in der Nachfolge, in, rufst, Menschenfischer zu werden, dass das Evangelium hier rausgeht. Ja. Auch du kennst doch die richtige Zeit, wann du uns rufst. So. Und dann sind wir auch bereit gemacht für dich. Dann waren wir schon in der Wüste, dann sind wir demütig genug, um dich arbeiten zu lassen und wirken zu lassen, um ja, nicht uns Tricks auszudenken, wie wir die Fische aus dem Wasser kriegen, sondern wo wir dir vertrauen. So. Ja, und ich bitte dich, dass du uns bewahrst davor, dass wir Bomben ins Wasser werfen, damit gleich viele Fische auf einmal hochkommen, aber tot. So, und ich bitte dich davor, dass du ja, nicht aufhörst mit deiner Treue. So. Danke, dass wir sicher sind in dir, dass ja, du uns vorbereitest, bevor du sprichst, dass du genau weißt, was wir tragen und was nicht. Wir können so fröhlich sein und so dankbar in dir, so und dankbar in dem, was wir haben. So. Ich bitte dich, dass du auch da weiter aufhörst, dass wir uns nicht Lasten wieder auflegen und den Blick verlieren. So. Dass du weiter treu bist, uns zu lernen, uns zu führen, uns dich vor Augen zu bringen, dass wir gestärkt sind, in der Gnade zu gehen und auf deine Kraft zu hoffen und zu erwarten, dass, ja, dass wir berufen sind und zu erwarten, dass du uns auch benutzt. Ja, wir haben alles, was wir als Menschen brauchen und da fehlt nicht eins. Ich danke dir, dass es uns so gut geht, dass wir wollen auch geben von dem, was wir empfangen durften. Ja. So wie Johannes sagen, ich nehme ab, aber ich bin Licht, so lange wie ich sein soll. So, ja, ich möchte Menschen zum wahren Messias bringen, zum wahren Retter. So, bitte benutze uns auch da und ja. Und danke, dass wir nicht wie Hippies aussehen müssen. Wir haben uns für dich entschieden, dir zu folgen. Und dabei bleibt es ja. Wir wollen uns nicht umdrehen. Nicht wieder zurücklaufen. Dieser breite Weg, da ist nichts. Ich danke dir für diesen schmalen Weg, der so frei ist, so schön, so, ja, so geebnet. Du bist wunderbar. Amen.